Hello again zu einer neuen Folge von Mensch Mannheim, dem Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen zu den Themen, die in Mannheim Stadtgespräch sind. Mein Name ist Timo Schmidhuber und ich mache mir langsam Sorgen, dass unser Podcast hier zu einem kleinen Nerdkanal abdriften könnte. Denn Florian Karlein, mein Kollege hier im Studio, der hat uns kürzlich in einem kleinen Artikel im Mannheimer Morgen eröffnet, dass er stolzer Nutzer einer, Achtung, Kennzeichensammler-App ist. Mit dieser App kann er bei Autofahrten Kennzeichen sammeln, indem er sie abhakt, wenn er sie an den Autos auf der Straße sieht. Florian, hallo. Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen?
Also erstmal auch hallo und zu meiner Verteidigung muss ich gar nichts sagen. Bin sehr stolz, dass ich schon 551 Kennzeichen gesammelt habe. Ich wette, nicht mal die Polizei hat so einen umfassenden Blick auf die Nummernschilder, die so um mich herumfahren. Heute Morgen auf dem Weg ins Büro habe ich auf der Freudenheimer Straße zum Beispiel auch das Kürzel BBG entdeckt.
Jetzt provozierst du ja natürlich die Frage BBG.
Dann will jetzt natürlich der Nerd in mir protzen, Bernburg in Sachsen-Anhalt.
Wir haben heute eine Grünen-Politikerin zu Gast und ich will mal sehen, was die zu solchen Autofahrer-Freizeitbeschäftigungen sagt. Ich könnte mir vorstellen, die schimpft dich vielleicht kräftig aus deswegen.
Ich fahre jetzt natürlich nicht durch die Gegend, um irgendwelche Kennzeichen einzusammeln. Das ist halt so Beifang auf den Wegen. Das hat mich schon als Kind interessiert. Damals habe ich noch gedacht, dass OG einfach für Oggersheim stehen muss. Klar, damals war Helmut Kohl noch Bundeskanzler. Heute wissen wir es natürlich besser. OG ist Offenburg.
Das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Aber wir können nicht nur über Kennzeichen sprechen, sondern wir haben auch ein paar ernste Themen auf dem Zettel. Zum einen in Friedrichsfeld, da wurde am Montagmorgen die Leiche einer Frau gefunden. Da ist auch nicht viel bekannt, aber darüber werden wir kurz sprechen. Und dann soll es im Podcast auch um den alten Messplatz gehen und um die Entwicklung der Neckarstadt West. Der alte Messplatz, die Situation dort, die beschäftigt die Menschen in der Neckarstadt schon seit Monaten. Und deshalb haben wir auch einen Gast eingeladen, der sich dort ganz gut auskennt. Sie wohnt in der Neckarstadt West, sie sitzt dort auch seit 4 Jahren für die Grünen im Bezirksbeirat. Herzlich willkommen, Sophia Dittes.
Hallo.
Kennen Sie die Kennzeichensammler-App?
Als passionierte Fahrradfahrerin und Zugfahrerin leider nicht, nee. Aber klingt auf jeden Fall spannend. Und ich meine, solange sie mit dem Fahrrad die Kennzeichen sammeln, ist ja alles in Ordnung.
Auf dem Fahrrad ist es auch schwierig, das Handy in der Hand zu halten. Wie machst du das eigentlich im Auto, Florian?
Ich habe ja immer eine Beifahrerin. Ohne die zählt es ja nicht, wenn ich ein Kennzeichen sehe.
Und die hackt sie dann ab?
So ist es.
Ich würde jetzt kurz Sophia Dittes noch ein wenig vorstellen. Sie ist 36 Jahre alt und manchen in Mannheim auch noch bekannt, weil sie bis vergangenes Jahr auch Sprecherin des Grünen Kreisverbandes war. Über die Grünen in Mannheim und auch bundesweit könnten wir eigentlich eine ganze Mensch-Mannheim-Sonderfolge machen. Aber das heben wir uns vielleicht mal für später auf. Aufgewachsen ist Sophia Dittes in der Nähe von Karlsruhe.
Kennzeichen KA.
In Tübingen hat sie Politik und Geschichte studiert und in Freiburg einen Master gemacht in Environmental Governance, wo es um Politik und Nachhaltigkeit geht.
Und für alle, die sich fragen, Tübingen ist TÜ und Freiburg ist FR.
Vor 5 Jahren ist Sophia Dittes in die Region gekommen, wegen eines Jobs bei einer Agentur in Bensheim.
Kennzeichen HB für den Kreis Bergstraße.
Und jetzt arbeitet sie als Referentin für eine grünen Landtagsabgeordnete. Es ist nicht Elke Zimmer und es ist auch nicht Susanne Aschhoff, sondern eine Abgeordnete aus Sigmaringen. Und hast du das Kennzeichen da auch parat? Sigmaringen?
SIG. Haben wir auch schon abgehakt.
Sophia Dittes ist für ihre Arbeit 1 bis 3 Tage die Woche in Stuttgart. Sie fahren mit der Bahn, Sie sind auch gerade mit der Bahn aus Stuttgart gekommen. Welche Schulnote würden Sie eigentlich im Moment den Bahnverbindungen von Mannheim nach Stuttgart so geben?
Ja, also ich tue mir ja immer ein bisschen schwer mit Bahnkritik, weil ich ja die Bahn fördern und unterstützen möchte. Vielleicht 2 bis 3. Gibt schon immer wieder Verspätungen. Neulich stand ich mal 3 Stunden in Stuttgart am Bahnhof und man kriegt ja dann auch nicht immer die Infos auf der App, wie lange die Verspätung jetzt dauert. Deshalb ist es manchmal schon ein bisschen zermürbend, aber ich versuche es positiv zu sehen und auch Leuten, die nicht so häufig Bahn fahren, jetzt nicht die negativen Seiten zu sehr zu berichten davon.
Ja, und 2 bis 3 ist auch nicht so eine ganz schlechte Note.
Ja, das stimmt. Also so, ich fahre ja meistens ICE. Ich glaube, da ist noch mal ein bisschen komfortabler. Ist halt auch eine tolle Strecke von Stuttgart-Mannheim, viel schneller als mit dem Auto, viel bequemer. Man kann die Augen zumachen oder Kennzeichen zählen, die man aber im Zug nicht sieht. Also so im Grunde bin ich zufrieden mit Aussetzern.
Kommen wir zum ersten Thema, den Leichenfund in Friedrichsfeld. Am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, hat die Polizei mitgeteilt, dass am Montagmorgen, etwa gegen 8.20 Uhr, eine Frauenleiche gefunden wurde. und zwar auf dem Turfweg in der Nähe der Pferderennbahn. Die Frau soll 51 Jahre alt sein und es gebe Hinweise auf ein Kapitalverbrechen. Viel mehr weiß man bislang, wir nehmen ja immer mittwochs auf, nicht. Frau Dittes, wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
Ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich jetzt zum ersten Mal höre. Es ist nämlich so, dass ich versuche, mich von solchen Nachrichten, die so ein bisschen sensationell sich anhören, fernzuhalten, sondern dass ich versuche, seriöse Nachrichten zu konsumieren und aufzunehmen und auch eben immer mit diesem politischen Hintergrund. Und das hatte das in dem Fall nicht. Deshalb habe ich tatsächlich jetzt erst davon erfahren, als sie mir das erzählt haben.
Aber eine unseriöse Nachricht ist sowas ja nicht.
Das stimmt, da haben Sie natürlich recht. Ich meine eher, dass es sowas ist, was so die Aufmerksamkeit erregt und wo so, ja, böse gesagt, dann, wo man auch schnell dann mal klickt und sich das anschauen will, so als menschliches Bedürfnis, das ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, ich versuche einfach, das nicht so stark zu konsumieren, sondern ja, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo ich dann auch konstruktiv irgendwas machen kann. Die Polizei wird ja auf jeden Fall auch die Ermittlungen oder hat sie schon aufgenommen. Und ja, ich muss aber zugeben, dass ich an sich schon ein großer Krimi-Fan bin, aber das ist ja jetzt wirklich ein ernster Fall. Und genau, hoffen wir, dass die Täter schnell gefasst werden oder der Täter, die Täter.
Unsere Reporterinnen und Reporter waren da auch vor Ort und haben sich da die Umgebung angeschaut, haben da auch Menschen getroffen, die dort unterwegs waren. Und da haben viele Angst. Auch viele, die das hören, dass das passiert ist, haben Angst. Wie gehen Sie mit sowas um?
Also ich merke immer wieder, dass ich tatsächlich, man kennt es ja, also ich beschäftige mich ja auch viel mit Angsträumen und Thema, inwiefern öffentliche Räume auch sicher für Frauen sind. Und das eben zum Beispiel, um den Bezug zu meinem Stadtteil Neckarstadt West, da kenne ich durchaus einige, die da nicht alleine laufen wollen oder immer einen Schlüsselbund in der Hand haben. Das ist bei mir tatsächlich selber nicht. Weiß nicht, ob es Naivität ist, aber ich fühle mich eigentlich immer relativ sicher. Und selbst eben in der Neckarstadt West hört man ja auch immer wieder von Kriminalität und Verbrechen. Aber ich mache mir da jetzt selber tatsächlich nicht so viele Sorgen. Es macht ja auch keinen Sinn, immer Angst zu haben und ja, versucht da einfach irgendwie selbstbewusst dran zu sein. Die Gefahr, dass was passiert, ist ja auch in der Regel nicht so hoch. Und normalerweise sind es ja auch eher die nahestehenden Menschen, die einem irgendwas antun. Also von daher habe ich da jetzt nicht so große Sorge, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
Der Turfweg in Friedrichsfeld ist praktisch das krasse Gegenteil von der Neckarstadt West. Von der Pferderennbahn zu einer Unterführung unter der A6, bis man dann am Netto auf der Hochstadt rauskommt. Also der Weg ist schon sehr abgelegen, ist aber scheinbar bei Pferdesportlerinnen und bei Joggern und auch bei Menschen mit Hunden sehr beliebt. Sie, Frau Dittes, haben gesagt, Sie sind sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, auch auf so Strecken. Machen Sie sich da manchmal nachts, gerade im Winter, wirklich keine Gedanken?
Tatsächlich bin ich relativ wenig auf solchen Strecken unterwegs, weil meine Wege in der Regel von der Neckarstadt zum Bahnhof, von der Neckarstadt ins grüne Büro stattfinden. Ja, also klar, ich will gar nicht sagen, dass ich nie Angst habe, wenn es dunkel und neblig und regnerisch ist und man irgendwie eine Situation auch nicht überblicken kann. Ich weiß so aus der Vergangenheit von früher, wenn man dann mal so nachts im Wald unterwegs war, das ist schon unheimlich, aber das ist tatsächlich was, was einem in so einem städtischen Raum wie Mannheim nicht so häufig passiert, zumindest in dieser Innenstadt. Was tatsächlich mir dann hilft, ist irgendwie Kopfhörer und irgendwie Podcast oder Musik hören oder ein Hörspiel. Genau, und dann ist es eigentlich immer irgendwie gut machbar.
Sie wissen schon, dass die Polizei zum Beispiel explizit rät, auf Kopfhörer zu verzichten, weil man dann nicht mitbekommt, was um einen rum passiert.
Aber ich meine, wie oft passieren solche Verbrechen, ne? Das ist jetzt eins und klar, es passieren auf jeden Fall immer wieder Dinge, aber das ist jetzt schon außergewöhnlich, dass dann auch gleich so ein Mord passiert. Und ja, für mich ist das eigentlich so beruhigend, dass ich mir denke, ja, also warum sollte sowas mir passieren? Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Aber ja, die Polizei rät sicherlich davon ab. Also für mich ist immer das Ding, dass ich versuche, irgendwie mich nicht so verrückt zu machen und einfach mit realistischen Gefahren mich auseinanderzusetzen. Und die sehe ich jetzt eher nicht. Aber ich will jetzt auch nicht den Mord an der Frau irgendwie lächerlich machen oder schlecht reden. Oder da kann ja auch irgendeine Geschichte dahinter stecken. Und wir wissen es einfach nicht, ob es jetzt jemand Fremdes war oder jemand aus der Familie oder Ex-Freund, Bekannter. Wir haben ja auch oft das Thema Femizide. Mittlerweile zum Glück wird es ja auch sehr im Fokus gesehen, genau. Aber ich glaube, Sie wissen genauso wenig wie ich.
In der Tat ist bislang noch nicht viel über Hintergründe bekannt. Die Kripo hat heute eine Drohne fliegen lassen über das Gelände, um einfach auch nochmal einen besseren Überblick zu bekommen. Viel mehr Infos gab es heute am Mittwoch noch nicht. Die Polizei wartet auch noch auf das Obduktionsergebnis und wir hoffen, dass die Ermittler in ihrer Arbeit bald gut vorankommen.
Das wäre wünschenswert auf jeden Fall, damit sich die Leute auch vor Ort dann wieder sicher fühlen und keine Angst haben müssen vor jemandem, der vielleicht da noch unterwegs ist.
Kommen wir zum zweiten Thema, der Situation rund um den alten Messplatz. Wir hatten im MM kürzlich ein Interview mit den Betreiberinnen des Freizeitangebots Alter und die haben in dem Gespräch beklagt, dass es rund um den alten Messplatz, Zitat, eine riesige Drogenproblematik gibt, verbunden auch mit Kriminalität in diesem Bereich. Es gibt offenbar auch gewalttätigen Streit zwischen Dealergruppen. Kürzlich zum Beispiel hat ein Mann einem anderen mit einer Machete eine Fleischwunde am Unterarm zugefügt. Rund um den alten Messplatz soll nicht nur Haschisch und Marihuana gehandelt werden, sondern auch härtere Drogen. Laut den Alterbetreiberinnen sieht man es auch daran, dass Menschen auf dem Platz unterwegs sind, die teilweise, Zitat, hochaggressiv seien. Der Drogenverein, der bestätigt die Einschätzung, was die Drogen angeht. Ein Vertreter hat uns gesagt, die Alufolienschnitzel auf dem Boden, die deuten darauf hin, dass dort auch abgepacktes Pulver gehandelt wird, also konkret Kokain oder Amphetamin. Frau Dietes, wie empfinden Sie denn die Lage rund um den alten Messplatz im Moment?
Mit gemischten Gefühlen. Am Sonntag sind mein Freund und ich mit dem Auto auf diesen Parkplatz gefahren. Also ich habe tatsächlich auch ein Auto, aber zum Urlaub machen. Und da kamen dann irgendwie 4 Polizeiautos angefahren. Es war so Sonntag, Nachmittag. Da war irgendwas los. Die sind dann gleich rüber zum Alter gestürmt, beziehungsweise es kann sein, dass sie auch noch runter zum Neckar sind. War dann anscheinend nichts. Sie sind dann auch wieder weggefahren. Aber man merkt schon, dass die Situation aufgewühlt ist, auf jeden Fall dort vor Ort. Andererseits war ich vor ein paar Wochen mit meiner 3-jährigen Nichte auf dem Alter bei so einem Kinderfest. Da gab es ja dann auch jetzt bis Ende September ein Trampolin und diverse Spielzeuge und Angebote, so Zirkus für Kinder. Irgendwie, ja, ist so ein gemischtes Gefühl. Ich meine, jetzt ist quasi die Saison im Alter auch vorbei für ja Familien, Konzerte und so weiter. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch erstmal, bis es richtig kalt wird, wieder sich eher andere Klientel dort ihren Platz nimmt. Ich habe jetzt auch gerade nochmal so an den Alter gedacht, als Sie nach dem Thema Sicherheit dann auch im Dunkeln oder so gefragt haben. Ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt auf diesen Platz direkt da bei den Bäumen oder so Richtung Neckar nachts laufen, wenn ich es nicht muss. Aber selbst da würde ich mich immer noch halbwegs sicher fühlen. Also es ist so gemischte Gefühle zwischen, es gibt durchaus irgendwie Situationen, die bedrohlich sind und auch nicht schön. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der Alter und eigentlich gefällt mir auch der neue Ort ganz gut mit den großen Bäumen, wo jetzt der Alter steht, einfach so ein Ort ist für viele verschiedene Generationen und Bedürfnisse. Aber es sieht natürlich jetzt im Moment auch nicht mehr so schön aus mit der nicht angefangenen Baustelle daneben und sorgt bestimmt auch nicht für mehr Sicherheit.
Haben Sie selbst schon mal gefährliche Situationen erlebt?
Auf dem Alter?
Oder am alten Messplatz in dem Bereich?
Tatsächlich nicht ganz so häufig, aber doch auch. Also zum Beispiel, als der Alter noch an seiner alten Stelle war und dann waren Konzerte und da war dann auch einer, der sehr betrunken wahrscheinlich auch irgendwelche Drogen genommen hat und dann irgendwie da so rumgerannt ist. Und ja, das war schon irgendwie sehr bedrohlich. Und tatsächlich auch, wir hängen ja auch immer Wahlplakate um den Messplatz auf. Also jetzt auch im Vorfeld von der Kommunal- und Europawahl. Da waren schon auch immer mal wieder Leute, die so ein bisschen, ja, so schräge Kommentare abgegeben haben. Und man weiß dann immer nicht so richtig, in was für eine Richtung geht das jetzt. Ich glaube, wir sind da auch sensibilisiert, weil es da ja auch Vorfälle gab. Also ist es jetzt tatsächlich nicht so, dass ich da nachts hingehe, tatsächlich eher so im Betrieb.
Und wie schätzen Sie die Situation mit Blick auf Drogenhandel dort ein?
Ich glaube schon, dass es da eine Problematik auf jeden Fall gibt. Mir sind auch Leute aufgefallen, die da teilweise übernachten. Ja, mir sind auch schon Situationen aufgefallen, wo es dann lauter wurde, wo ich aber den Eindruck hatte, dass die Polizei auch immer relativ schnell dann auch da war. Die ist ja in der Neckarstadt auch direkt um die Ecke. Und ich glaube, auch die sind sensibilisiert für die Situation. Die Berichterstattung war ja auch groß.
Sie haben gerade gesagt, die Polizei sei da. Die Betreiberin des Alta haben bei uns im Interview das ein bisschen anders gesehen. Die haben ein Wegschauen der Behörden am alten Messplatz kritisiert. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das hören?
Also ich glaube, aus deren Sicht ist ja nochmal anders, weil die einfach auch immer da sind und dann nochmal ein viel umfassenderes Bild haben, als ich jetzt, wenn ich mal da vorbeifahre oder vorbeigehe oder auch mal dort bin. Mein Eindruck ist, dass relativ häufig die Polizei da ist, aber natürlich kann ich nicht bewerten, wie oft dann tatsächlich brenzliche Situationen entstehen, wo es eigentlich notwendig wäre, dass die Polizei kommt. Ich habe den Eindruck, dass die Polizei in Mannheim schon auch da relativ, ja, wachsam ist, einfach auch, weil auch immer wieder Vorwürfe gegenüber der Polizei kamen, dass sie da nicht genug Aufmerksamkeit schenken der Thematik. Also deshalb ist jetzt mein Eindruck nicht so, aber ich habe eben nicht das vollumfängliche Bild wie jetzt die Betreiberinnen.
Jetzt ist ja so, dass rund um den alten Messplatz, wenn ich es richtig weiß, ungefähr mehr als ein Dutzend Videokameras hängen. Jetzt sind Sie als Grünen-Politikerin wahrscheinlich ohnehin sehr kritisch, was Videoüberwachung angeht. Aber was denken Sie, warum das die Situation nicht beruhigt?
Ich bin jetzt keine Expertin für die Thematik, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kameras vielleicht dann doch an Stellen sind, wo man nicht so gut einsehen kann. Ich habe auch gelesen, dass zum Teil die Beleuchtung relativ schlecht ist, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, dass man gar nicht so gut sieht. Ich meine, diese Überwachung muss ja auch immer ausgewertet werden, kann auch nicht einschätzen, wie gut das erfolgt. Also ja, ob da jetzt ständig jemand sitzt und guckt. Und ich meine, Videoüberwachung alleine hilft ja auch nicht. Also wie Sie sagen, als Grüne sehen wir das ohnehin kritisch. Aber ich glaube, um so ja Gewalt und dann am Ende auch Verbrechen vielleicht zu vermeiden, ist jetzt Videoüberwachung alleine nicht sinnvoll. Also da gehören schon auch noch andere Programme dazu. Ich wollte noch ergänzen zu dem Punkt mit der Polizei, dass es ja auch diese Tandemstreife letztes Jahr gab. Und das fand ich eigentlich ein ziemlich tolles Projekt, weil das so eine Kombination aus Polizei und Sozialpädagogin war. Das dann beide Komponenten irgendwie zusammenbringt, diesen Sicherheitsaspekt und diesen Sozialarbeiteraspekt sozusagen. Und das Projekt ist leider dann auch ausgelaufen wieder. Und auch wenn alle es ganz toll finden, ist jetzt einfach nicht klar, ob das wiederkommt. Das war ursprünglich eigentlich für den Neumarkt gedacht, für die sogenannte Trinkerszene. Hat aber dann, so wie ich es verstanden habe, auch relativ viel auf dem Alter gemacht. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Kombination da auch sinnvoll wäre auf dem alten Messplatz beziehungsweise beim Alter und diesem ganzen Areal außenrum.
Nochmal kurz zurück zur Videoüberwachung. Jetzt wissen wir nicht, welche Bereiche die Kameras genau im Visier haben sozusagen. Aber eigentlich müsste man doch denken, wenn ein Platz videoüberwacht ist, dass das schon zumindest eine gewisse Abschreckungsfunktion hat und dass dann eben rund um den Platz nicht gedealt wird.
Ja, ist die Frage, ob das Wissen überhaupt vorhanden ist, dass da so eine Videoüberwachung stattfindet. Ich kann mir vorstellen, so ein junger Dealer, der beschäftigt sich vielleicht damit jetzt nicht in dem Umfang. Die es vielleicht professioneller machen, die wissen, in welche Ecken sie gehen müssen oder gehen dann Richtung Neckarufer, also ja, quasi in den unteren Bereich, wo das dann auch nicht mehr einsehbar ist. Also ja, könnte man meinen tatsächlich, aber so eine Kamera, ich meine, man kennt es ja auch vom Autofahren, hat man ja auch tote Winkel. Und das Gleiche gibt es ja bei der Videoüberwachung auch. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das nicht alleine hilft.
Jetzt aktuell wird total heiß über die Problematik diskutiert seit ein paar Monaten. Aber so ganz neu kann die Drogenproblematik ja nicht sein am alten Messplatz. Vielleicht können Sie mal schauen, vor 4 Jahren sind Sie ja in den Bezirksbeirat eingezogen. Wie war denn die Situation damals? War es da schon ähnlich? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden?
Also vor 4 Jahren, als ich in den Bezirksbeirat kam, war ja ohnehin eine besondere Situation, weil wir da gerade in eine sehr große Pandemie geschlittert sind. Da war ja dann erstmal generell das gesellschaftliche Leben so zum Erlahmen gekommen. Von daher war da, glaube ich, zumindest für eine gewisse Zeit etwas ruhiger um den alten Messplatz. Aber so Richtung Sommer ist es ja dann auch wieder gelockert worden und da ist auf jeden Fall mehr los gewesen und ich habe den Platz eigentlich oder diesen Alter und das Außenrum als sehr schön empfunden und ja, so einladen. Damals war noch dieser Bahnhof auf der anderen Seite, also diese 2 Bahnhofswagen, die waren noch da. Da war ich gespannt, was damit passiert. Dann irgendwann waren sie weg. Genau, dann habe ich eben auch Schritt für Schritt diese Planungen mitbekommen und dass es eben auch nur eine Zwischennutzung ist mit dem Alter, aber habe das auch als toll erlebt, dass dann eben Spielgeräte verliehen werden und man da einfach hingehen konnte und sich aufhalten und sich wohlgefühlt hat und eben aber zum Beispiel das Thema Konsumzwang dann auch nicht bestand. Sonst, also ja, bestimmt gab es da auch schon Drogen. Ich meine, braucht man sich nichts vormachen. Aber so wie ich es verstanden habe, war es einfach auch nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt heutzutage ist, wo sich es irgendwie so im letzten Jahr, also 2023, so ein bisschen eingebürgert hat, dass dann immer mit immer härteren Drogen gedealt wurde und Leute härtere Drogen konsumiert haben und dadurch sich dann auch einfach die Atmosphäre verändert hat. Der Verein wollte ja zwischendurch auch mal komplett aufgeben. Es war ja dann eher, also für mich zumindest verwunderlich, dass dann im Frühjahr auch wieder so losging mit der anderen Platzhälfte bei der Oase, beziehungsweise eigentlich ist es ja auch der Alter wieder.
Die Betreiber des Alters, die haben ja bewusst ein offenes Konzept, sagen, jeder kann zu uns kommen, der will. Es geht sogar so weit, das haben die Betreiberinnen im Interview auch gesagt, auch ein Dealer kann da hinkommen, solange er auf dem Gelände nicht dealt. Müssten vielleicht die Alterbetreiber auch ein bisschen radikaler sein und Leute einfach auch mal rausschmeißen mehr?
Also stelle ich mir ehrlich gesagt an der Stelle schwierig vor, weil das einfach ja so ein offenes Gelände ist. Also man hat ja dann zum Beispiel eben, als dieses Trampolin da stand, hat man das so abgezäunt bzw. abgesperrt. Ja, ich glaube, das bringt tatsächlich auch nicht so viel, wenn man das versucht, Leute da auszusperren. Also das ist ja öffentlicher Raum, wie soll man da Leute aussperren? Ich kann schon verstehen, dass da das Konzept ist, dass man sagt, ja, alle sind willkommen, solange sie sich an gewisse Regeln halten. Also das finde ich auf jeden Fall schon einen ziemlich guten Ansatz und sehe da jetzt auch quasi das Problem nicht bei den Betreiberinnen. Also das ist jetzt so eskaliert. Also ich weiß auch nicht genau, warum, woher quasi die Klientel mit den härteren Drogen und dem etwas raueren Umgang kommt. Dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gelesen. Aber ja, ich glaube, da ist es wahrscheinlich wie immer, dass dann so eine Gruppe angefangen hat, sich da zu etablieren, vielleicht gemerkt hat, da kommt jetzt nicht so viel Widerstand und sich dann immer mehr ausgebreitet hat. Und ja, ich meine, der Ort ist natürlich auch praktisch und jetzt noch umso mehr, wo quasi dann auch noch mehr Fläche ist, die gar nicht bespielt wird sozusagen.
Es hat ja kürzlich einen Ortstermin gegeben mit Stadt und Polizei und anderen Akteuren. Waren Sie da auch dabei?
Da war ich tatsächlich nicht dabei, da war ich nicht vor Ort. Weiß gerade nicht mehr genau, wo ich war.
Wissen Sie, was da rausgekommen ist bei diesem Ortstermin?
Da ging es ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mehr um die Mitte sozusagen zwischen dem geplanten Forum und dem Alter. Also das Alter und das Forum, die sind ja im Prinzip geplant. Das ist ja schon fertig. Und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, was in dem Mittelraum sozusagen dazwischen entsteht. Also das Forum Deutsche Sprache soll ja da Richtung Lidl kommen und Alter da, wo es jetzt ist. Richtung Straße. Also so wie ich es mitbekommen habe, ist geplant, dass da eben sehr viele Bäume gepflanzt werden, was ich erstmal toll finde. Und dann, dass man so versucht, so einen barrierearmen Zugang auch zum Neckar zu schaffen.
Und nochmal zur Sicherheitslage. Sie haben vorgeschlagen Tandemstreifen. Haben Sie noch Ansätze, wie man die Sicherheitslage dort verbessern könnte?
Man könnte dadurch noch mehr Videokameras aufstellen, wenn man denkt, dass das was hilft. Ja, auf jeden Fall. Der Drogenverein hat das ja auch angeboten, dass er da so ein aufsuchendes Angebot macht auf dem Alter. Die könnten natürlich auch verstärkt sich dann dort engagieren, bräuchten natürlich die Gelder dafür. Ich weiß nicht, ob die Betreiber vom Alter irgendwie nochmal auf die Menschen zugehen könnten. Vielleicht kann man auch mal so einen runden Tisch machen oder so. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Menschen, die da im Alter mit Drogen dealen, also mit harten Drogen, ob die so gewillt sind, jetzt an einem runden Tisch teilzunehmen.
Vorhin ist schon mal das Wort Baustelle gefallen. Da geht es um das Forum Deutsche Sprache. Da sollte eigentlich in dem südlichen Bereich des alten Messplatzes schon im Herbst Baustart sein. Das ist ja so eine Art interaktives Sprachmuseum. Die Chira-Stiftung wollte dem Institut für Deutsche Sprache das Gebäude und die erste Dauerausstellung schenken. Im Juni hieß es dann, dass unter anderem wegen Baupreissteigerungen ein zweistelliger Millionenbetrag fehlt, um das ganze Vorhaben zu realisieren. Stiftung, Stadt, Institut für deutsche Sprache befinden sich seitdem in Gesprächen über eine Lösung. Wie sehr trägt auch die Verzögerung dazu bei, dass es keine Lösung gibt am alten Messplatz?
Also die Situation hat sich ja schon im letzten Sommer so ein bisschen verhärtet, beziehungsweise der Platz wurde aus meiner Sicht weniger attraktiv für verschiedene Gruppen. Als dann der Basketballplatz abgebaut wurde und der Pumptrack auch abgebaut wurde und versetzt wurde und dann ja erstmal nichts passiert ist, also man hätte diese Spielgeräte auch weiter dort lassen können und hätte dadurch dann eben auch eine Bespielung von einer größeren Platzhälfte gehabt, dass es nicht passiert. Stattdessen hat man dann eben jetzt das Alter auf die andere Seite gezogen und hat da jetzt so eine Kiesfläche. Teilweise wurde ja dann noch so ein Bauzaun von den Alterleuten dorthin gestellt, um das so ein bisschen abzugrenzen. Aber ja, es ist trotzdem der Eindruck, der da ist. Da liegt auch Müll rum. Letzte Woche habe ich mal ein Foto gemacht. Da waren irgendwie so hunderte Tauben einfach auf diesem Platz. Also nichts gegen Tauben, aber es sieht halt einfach irgendwie nicht einladend aus, nicht schön. Diese Thematik mit dem Drogendealen, die wird dadurch natürlich auch nochmal gefördert, weil es einfach irgendwie so ein bisschen schmuddeligen Anschein hat, der dann vielleicht auch in gewisser Weise einladend ist, wo dann auch nicht mehr so die soziale Kontrolle da ist, wie wenn jetzt da noch ein Basketballplatz wäre, wo eben dann junge Leute Basketball spielen. Ich meine, die Tischtennisplatte wurde auch versetzt. Also da waren so diverse Dinge, mit denen der Platz irgendwie so lebendig gehalten wurde, die jetzt so sehr eingegrenzt sind auf diese linke Hälfte, wenn man davor steht. Das macht natürlich einen bestimmten Eindruck von dem Platz.
Aber es war von Anfang an klar und so vereinbart, dass das Alter umziehen muss, wenn die Bauarbeiten zum Forum Deutsche Sprache losgehen. Die Baustelle ist ja eingerichtet, auch wenn die Bauarbeiten noch nicht losgehen. Aus dem, was Sie sagen, höre ich, dass dieses Forum eigentlich dringend kommen müsste, auch um den südlichen Platzbereich aufzuwerten.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich auch nochmal eine andere Fragestellung, inwieweit man das Forum an sich bräuchte. Ja, ich glaube, wir sind da selbst bei den Grünen nicht alle der gleichen Meinung. Ich finde an sich das Konzept toll. Ich war auch damals 2021 in dem Preisgericht, wo wir dann letztendlich den Siegerbeitrag ausgewählt haben, so wie es jetzt gebaut werden sollte von dem Architekturbüro. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, es passt nicht so richtig dahin. Der Alter, das passt da einfach viel besser und ich hätte mir eher vorstellen können, dass man sowas wie den Alter oder irgendwie nochmal so ein Jugendzentrum noch ein bisschen größer ausweitet. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt gehört, dass Jutz kriegt teilweise auch vielleicht weniger Gelder im nächsten Jahr. Da wäre halt eigentlich der Alter und diese Fläche super gewesen, abgesehen davon, dass so ein fünfstöckiges Gebäude, zum einen es kostet viel, dann ist es irgendwie so ein Block so auf einem Platz. Das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Wir sind einer der heißesten Stadtteile. Wir sind die heißeste Stadt in Deutschland. Wir brauchen eigentlich jede Frischluftschneise, die wir haben können. Und da dann nochmal so ein großes Gebäude hinzustellen, fand ich jetzt eher kritisch.
Ist das Ihre persönliche Meinung oder ist das die Meinung auch von der Grünen-Fraktion im Gemeinderat?
Also ich spreche ja nicht für den Gemeinderat, sondern wenn, dann für den Bezirksbeirat. Bei uns wird es schon so gesehen, dass wir nicht die Institution an sich kritisieren, aber so dieses Gebäude, was ja auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Prestigegebäude daherkommt.
Im gesamten Bezirksbeirat oder bei den Grünen?
Bei den Grünen. Aber für den Gemeinderat kann ich jetzt nicht sprechen, weil es wurde ja auch mal verabschiedet, dass wir dieses Forum Deutsche Sprache haben. Wir haben auch einen Bildungsbürgermeister, einen Grünen, den Dirk Runert, der da auch sehr dahinter steht, was ich aus seiner Perspektive auch verstehen kann. Aber ich sehe das einfach anders.
Und was glauben Sie, wie es ausgeht?
Also meine Hoffnung wäre, dass die Klaus-Thierer-Stiftung am Ende nachgibt, weil also es ist ja bekannt, dass es denen jetzt nicht schlecht geht. Also die könnten sich das schon leisten, wäre meine Hoffnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine abgespecktere Version von dem ursprünglichen Architektenentwurf geben wird. Kann ich vielleicht noch ergänzen, was mich damals ein bisschen gewundert hat in diesem Preisgericht, dass nie von Geld die Rede war. Ich weiß nicht, ob das immer so ist in solchen Preisgerichten, aber das war so, ja, wir gucken uns jetzt das an, was uns irgendwie am besten gefällt und suchen das aus, aber schauen jetzt nicht, ob die Materialien irgendwie besonders günstig sind. Klar, das war auch noch mal eine andere Zeit vor 3 Jahren. Dennoch fand ich das damals schon auch komisch. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass jetzt eher drauf geguckt wird, dass man günstigere Materialien verwendet, dass man vielleicht nicht ganz so hoch baut, vielleicht nur zweistöckig oder so, was meines Erachtens auch besser passen würde. Und das wäre so meine Hoffnung. Entweder es wird doch noch finanziert von der Thierer Stiftung, weil sie eben sieht, tolles Projekt, oder dass man eben eine Lösung findet, wo man dann innerhalb von diesem Rahmen dann irgendwie bleibt. Aber ehrlich gesagt, wir haben ja alle viele Großbauprojekte in den letzten Jahren gesehen. Es wird immer teurer, also egal, was man sich vornimmt. Von daher, ja, muss man damit vielleicht auch ein bisschen rechnen.
Kommen wir zum nächsten Thema und weiten den Blick ein bisschen weg vom alten Messplatz auf die gesamte Neckarstadt West. In den vergangenen Jahren ist die Neckarstadt West von Medien wegen der Kriminalität, Sie haben es vorhin schon angesprochen, immer mal wieder als No-Go-Area bezeichnet worden. Zu Recht aus Ihrer Sicht?
Ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich das nicht so empfinde. Natürlich gibt es in der Neckarstadt West Kriminalität, keine Frage. Ich wohne tatsächlich auch eher so im vorderen Teil, also Richtung alten Messplatz. Da ist es, glaube ich, schon ein bisschen, wenn man das Schimpfwort gentrifizierter verwenden darf. Das ist dann weiter hinten Thema Lupinenstraße, ist da ja auch immer interessant. Unsere kleine Rotlichtmeile, da wird es dann nochmal ein bisschen dubioser. Da wohnen mehr Leute auf weniger Raum und das Klima ist vielleicht ein bisschen rauer. Ich glaube, dass in der Neckarstadt West relativ unterschiedliche Gruppen sehr friedlich nebeneinander herleben. Und deshalb keine Frage, es gibt Kriminalität, aber ich bekomme davon nichts mit. Was ich natürlich mitbekomme und was ja schon eine Herausforderung ist, ist so die Lebens- und Wohnverhältnisse von Menschen in der Neckarstadt West, die teilweise sehr beengt sind. Ich habe am Anfang, als wir nach Mannheim gezogen sind, in der Wohnung gewohnt. Da war nebendran eine Familie, eine bulgarisch-türkische, und die haben halt auf so viel Platz gewohnt wie mein Freund und ich zu zweit, und die waren zu viert. Es war immer irgendwie ein bisschen lauter, und ich sehe eher so diese Themen mit, wie geht man miteinander um, Thema Alkoholkonsum, Thema begrenzter Wohnraum, wie viel Sorge bekommen auch Kinder. Ich glaube, in dem Milieu, wo ich unterwegs bin, ist es so, dass Kinder so sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe das Gefühl, in der Neckarstadt West ist es teilweise eher ein bisschen weniger. Die Kinder sind dann halt abends bis 22 Uhr oder so auf dem Spielplatz. Aber die sind in der Regel ja noch nicht kriminell im besten Fall. Aber das sehe ich eher so als die Herausforderung in der Neckarstadt West tatsächlich. Und glaube jetzt so von dem, ja, einerseits Rotlichtmilieu oder Verbrechermilieu, was es sicherlich gibt, bekommt man meines Erachtens gar nicht so viel mit. Also das passiert so nebenher, was ich auch manchmal erschreckend finde tatsächlich, dass man da irgendwie so in seiner Blase lebt.
Also würden Sie jungen Frauen bedenkenlos sagen, sie können auch im hinteren Teil der Neckarstadt West nachts alleine unterwegs sein?
Also bedenkenlos nicht. Grundsätzlich, vielleicht hat man das schon rausgehört, finde ich nicht, dass man sich da von der Angst einschränken lassen sollte. Also wenn man zum Beispiel da eine Wohnung findet, die einem gefällt und da dann hinziehen möchte oder da irgendwas ist, wo man hin möchte, dann finde ich, sollte man das auch machen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass einem nichts passiert. Aber es kann natürlich schon sein, dass dann irgendwie komische Gestalten da unterwegs sind und vielleicht einen auch mal ansprechen. Und wenn man das als unangenehm empfindet, dann würde ich sagen, dann gehe lieber nicht dahin.
Also ist es mehr so ein Empfinden als eine Tatsache?
Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Aber ich selber habe noch von niemandem gehört, der da unterwegs war, von Menschen, die ich kenne, die jetzt irgendwie bedroht wurden oder wie man es irgendwie aus teilweise anderen Städten kennt oder so oder anderen Ländern, wo man dann irgendwie auf der Straße irgendwie in Gefahr kommt, irgendwie überfallen wird oder sonst was. Also sowas überhaupt nicht. Ich glaube, da hat die Neckarstadt West einfach auch einen schlechteren Ruf, als sie verdient. Ich glaube, dass die meisten Menschen ganz normal sind, die da leben. Und auch wenn irgendwas ist, dass man auch sich an andere Menschen außenrum wenden kann und dann unterstützt wird, wenn einem man sich nicht wohlfühlt in der Situation. Von daher ist es, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, so ein Empfinden und weniger eine Tatsache, dass man da jetzt gefährdeter ist als woanders.
Sie haben vorhin auch das Thema Wohnen angesprochen. Jetzt hat ja in der Neckarstadt West die Thor-Gruppe um Marcel Hauptenbuchner in den vergangenen Jahren viele Häuser gekauft und auch saniert. Finden Sie das gut, weil in den Stadtteil investiert wird, oder finden Sie das schlecht, weil bisweilen ja auch die Mieten dann steigen und es sich viele dann nicht mehr leisten können, dort zu wohnen?
Es hat auch wie das meiste im Leben irgendwie beide Seiten. Wir haben ja in der Neckarstadt West die lokale Stadterneuerung, die sich zum Ziel gemacht hat, den Stadtteil aufzuwerten. Was natürlich einerseits schön ist für die Menschen, die dort leben, weil man einfach eine lebenswertere Umgebung hat, irgendwie Der Neumarkt wurde neu gemacht mit tollem Spielplatz und auch andere Orte wurden neu gemacht. Das Forum Deutsche Sprache hätte sicher auch eine Aufwertung dargestellt. Also wahrscheinlich kommt es ja noch, aber als ich vor so 2,5 Jahren selber eine Wohnung gesucht habe, da war es schwer, was zu finden, was nicht von Hildebrand und Hees war. Und wir haben damals auch schon, wir hatten ja auch mal einen grünen Gemeinderat, der da sehr involviert war und hatten da so unsere Probleme damit, weil ja, wie Sie sagen, dann einfach auch Wohnraum für bestimmte Menschen nicht mehr erschwinglich ist. Die müssen dann weit herausziehen, auch weiter weg von der Innenstadt, von bestimmten Zugängen, sind dann quasi noch mehr abgeschottet von dem Leben, von dem kulturellen Leben, gesellschaftlichen Leben. Von daher finde ich, es hat irgendwie so zwei Seiten. Und für mich ist natürlich auch der Aspekt mit Begrünung, das finde ich natürlich auch immer ganz toll. Aber klar, jede Aufwertung, die stattfindet, hat auch meistens mit einer Teuerung dann zu tun. Wir haben jetzt die GBG, die auch relativ viele Häuser in der Neckarstadt West gekauft hat und da auch zumindest größtenteils halbwegs überschaubare Mieten hat, soweit ich gehört habe. Das kann dann natürlich ein Mittel sein, um das so ein bisschen aufzufangen, dass man quasi eine Aufwertung hat, die nicht gleich eine Verdrängung bedeutet. Aber ich glaube, vermeiden lässt sich's nicht vollkommen.
Jetzt gab es ja auch die Pläne, dass die GBG die Häuser in der Lupinstraße kaufen soll, abreißen und neu bauen und einen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist aus finanziellen Gründen von der Stadtspitze verworfen worden. Und auch deswegen, weil man dann das Rotlichtviertel hätte woanders ansiedeln müssen. Wie hätten Sie diese Idee denn gefunden?
Also ich durfte ja als Vertreterin für den Bezirksbeirat auch in dieser Hauptausschusssitzung sein, wo das dann nochmal besprochen wurde. Und an sich wäre das sicher toll gewesen, wenn man da was hätte bauen können, weil wir den Platz auf jeden Fall brauchen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass wir schon auch Wohnraum haben. Also ich sehe auch immer wieder in der Neckarstadt West Wohnungen, die längere Zeit leer stehen, wo ich das Gefühl habe, da müsste man vielleicht noch mehr nachsteuern. Vielleicht auch als Politik, aber bei Privatimmobilien ist es schwierig. Deshalb Neubau, ja, aber an der Stelle hätte ich es tatsächlich schwierig gefunden. Und wie Sie sagen, dann hätte ja das Rotlichtmilieu quasi umziehen müssen. Im Gespräch war, meine ich, Industriegebiet, Industriestraße. Das ist ja dann auch nochmal weiter draußen. Hätte bedeutet, dass die Frauen, die in dem Gewerbe als Sexarbeiterin aktiv sind, noch weiter ab sind, noch weniger unter Stichwort sozialer Kontrolle. In der Lupinenstraße sind sie ja relativ nah dran. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, ne, dass da Familien und Kinder und so weiter außenrum leben und das alles immer mitbekommen. Das ist halt so die Neckarstadt West, so irgendwie alles ganz offen und vermischt. Und es gibt ja auch noch die Beratungsstelle Amalie, die eben auch in der Neckarstadt West sitzt, in der Dammstraße, die da eben auch etabliert ist und unterstützt wird und die auch bekannt ist bei den Frauen und die, glaube ich, da schon auch eine wichtige Institution ist. Und die haben auch ja gesagt, sie würden nicht umziehen. Weiß man nicht, wie es am Ende gekommen wäre, aber ich glaube, das ist schon auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dass die dann auch da gewesen wären, so als eine Anlaufstelle für die Frauen, die da in der Lupinenstraße sind und in dem Industriegebiet draußen sicherlich noch mehr verloren gewesen wären als jetzt in der Lupinenstraße.
Wir haben schon gehört, dass das Image in der Neckarstadt West nicht das allerbeste ist, auch dass es durchaus Dinge gibt, die noch entwickelt werden müssen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Frau Dittes, unabhängig von Geld, was sehen Sie in der Neckarstadt West am liebsten realisiert, um den Stadtteil nach vorne zu bringen?
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es den Stadtteil nach vorne bringt, aber ich fände natürlich eine umfassende Fassadenbegrünung toll, weil meine Hoffnung ist, dass der Stadtteil dann nicht mehr so heiß ist. Und dann fände ich es auf jeden Fall schön. Also es gibt ja jetzt auch schon einiges an Gastronomie, wobei auch immer wieder Schließungen sind, dass es irgendwie noch mehr Gastronomie gibt. Wir haben ja auch relativ viele leerstehende Läden, die man irgendwie verwenden könnte. Es gibt jetzt immerhin schon ein Yoga-Studio, was ich ganz toll finde in der Neckarstadt West, auch bei mir um die Ecke. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr möglich wäre und natürlich eben auch für junge Menschen. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass zum Beispiel beim Platzhaus da dann so ein Spieletreff oder sowas entsteht. Da könnte man sicher auch nochmal, je nachdem wie die Begebenheiten sind, ist da sicher auch Potenzial dafür da, so leerstehende Immobilien zu nutzen, also so Gewerbeimmobilien. Und was ich gehört habe, was vor allem für ältere Menschen auch schön wäre, wäre, wenn es einen Drogeriemarkt in der Neckarstadt West geben würde.
Frau Dietes, wir kommen nun zur Schlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Was machen Sie am Wochenende?
Als gute Neckarstädterin gehe ich am Wochenende natürlich auf die Lichtmeile. Da wird 3 Tage lang sehr viel geboten in den verschiedenen Ateliers und alte Feuerwache beziehungsweise altes Volksbad und auch das Café Rost zum Beispiel macht auch was. Also da werde ich auf jeden Fall unterwegs sein bei diversen Lesungen, Konzerten und Aktivitäten. Am Sonntag gibt es, glaube ich, auch was für Kinder. Da gehe ich vielleicht dann wieder mit meiner Nichte hin. Und dann haben wir auch noch einen grünen Event am Samstag. Also langweilig wird mir am Wochenende nicht.
Und die Lichtmeile in der Neckarstadt West, die kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine tolle Veranstaltung. Es sind immer ganz, ganz viele Leute da. Ich wohne gegenüber von dem Langer, wenn Sie den kennen. Da ist immer super viel los und alle sind auf der Straße. Und es kommen ja auch Leute von außerhalb, also nicht nur die Neckarstädter. Von daher spricht das ja dann schon auch für sich.
Und dann findet Florian auch wieder Kennzeichen, die er in seiner App vielleicht noch nicht hat.
Möglicherweise. Wobei die Parksituation, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber die ist ja in der Neckarstadt, wäre es relativ schwierig.
Und das war Mensch Mannheim für diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut auf mannheimer-morgen.de vorbei und holt euch ein MM-Plus-Abo. Wenn ihr Kritik oder Anregungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gern eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns. Ein schönes Wochenende wünschen euch Florian
und Timo. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.